Das Wort Gottes für diesen Sonntag finden wir im 12. Kapitel des Propheten Daniel. Und dort sind es die Verse 5 bis 13. Und ich, Daniel, sah und siehe, es standen zwei andere da, einer an diesem Ufer des Stroms, der andere an jenem Ufer. Und er sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand: Wann sollen denn diese großen Wunder geschehen? Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand, erhob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volks ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Und ich hörte es, aber ich verstand's nicht. Und sprach: Mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Er aber sprach: Geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden's nicht verstehen, aber die Verständigen werden's verstehen. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschaffen, das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Wohl dem, der da wartet und erreicht, 1335 Tage. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt, und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Vater im Himmel, jetzt dürfen wir in dir zu diesem größeren Gott kommen, den wir besungen haben. Zu diesem Gott, der immer der Größere ist. Und wir danken dir für diese Zuversicht. Wir danken dir für diese Generalaussage, mit der wir in deiner Gegenwart stehen. Keine Macht, kein System, das dich übertrumpfen, das dich überholen, das stärker wäre als du. Danke, dass das so ist. Und so beten wir dich auch an diesem Ort und an vielen Orten, an diesem Tag an und geben dir, dem Größeren, die Ehre. Du hast über aller Geschichte geplant und wirst dich als der Größere erweisen. Und du hast auch über unserem kleinen Leben geplant und wirst auch in unserem kleinen Leben der Größere sein. Danke. Und danke, dass du auch für unser Leben Ewigkeit vorgesehen hast. Und dass du die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hast, uns geschenkt hast durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und so danken wir dir für diesen Tag und für diesen Morgen und für das Zusammensein derer, die dich lieb haben an diesem Ort. Wir beten dich an. Wir bitten dich um deine Gnade für uns an diesem Tag. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist wirksam ist durch dein Wort. Wir bitten dich, dass du Rainer Wörths gebrauchst zur Auslegung deines Wortes. Und wir bitten dich, dass dein Wort in unser Kopf, unser Herz, unsere Hände und Füße hineinkommt. Wir leben von deinen Worten, wir hören auf deine Worte und wir vertrauen deinen Worten. Wir bitten dich für unser Land, wir bitten dich für die, die in unserem Land die Verantwortung tragen, dass du ihnen Weisheit und Verantwortung vor dir schenkst. Und wir bitten dich ganz besonders um Gnade für unser Land. Wir bitten dich, dass das Evangelium von dir Menschen erreicht, mitten in diesen verwirrenden Zeiten. Wir bitten dich für die vor uns liegende Woche auch an diesem Ort, bitten dich um deinen Segen für unser Zusammensein in den kommenden Tagen in diesem Haus, danken dir für alle, die hier ein- und ausgehen werden, unterstellen uns mit diesem Haus deinem Schutz. Wir bitten dich für dein Volk, dass du in Liebe, in Weisheit, in unglaublicher Macht bewahrt hast bis zum heutigen Tag. Und bitten dich, dass es gesegnet sein darf in dir und der Jesus dich, ihren Messias, erkennen darf. Danke, dass du über uns bist, auch an diesem Tag, dass deine Augen offen sind und dass du wachst über deiner Gemeinde und dass du schützend präsent bist und dass wir einstimmen dürfen in den Lobpreis, der vor dir, unserem Gott, schon gilt. Heilig dir, dem Allmächtigen, dem Vater, in Jesus Christus, durch den Geist, der in uns wohnt. Amen.
Ja, stellen Sie sich einmal vor, eine Firma hat einen ganz treuen Mitarbeiter, der viele Jahre lang in großer Sorgfalt und mit großem Engagement arbeitet und eines Tages kommt nach den vielen Jahren sein Chef zu ihm und sagt, weißt du was, du hast jetzt genug gearbeitet, jetzt gehst du nach Hause, genießt das Leben und nach 20 Jahren kommst du wieder und dann legen wir nochmal gemeinsam so richtig los. So ähnlich sagt es ja der Herr durch den Engel, den Gesandten, den Gott Daniel gesandt hat. Du wirst ruhen, aber dann geht's noch mal weiter. Du wirst am Ende der Tage auferstehen. Wir sind ans Ende des Buches Daniel gekommen. Wir sagen ja, der Prophet Daniel. Und wir haben 13 Mal uns mit der Daniel-Geschichte beschäftigt, Kapitel 1 bis 6, und 13 Mal jetzt dann mit den sogenannten Daniel-Visionen, diese vier Visionen. Und wir sind jetzt sozusagen am Schlussakkord der vierten Vision. Und es ist ein gewaltiges Geschichtsbild, das Daniel hier geschenkt bekommt, dass er durch die Gnade Gottes von seiner Zeit bis zum Kommen des Reiches Gottes einen Einblick bekommen hat. Und jetzt kommt der Schlussakkord. Was bleibt noch übrig? Was ist noch zu sagen? Es wäre eigentlich noch so viel zu sagen, denn kein biblisches Buch an sich alleine ist ja die Gesamtoffenbarung Gottes. Die gehören ja alle irgendwo zusammen und selbst alle 66 Bücher Alten und Neuen Testaments sagen uns noch lang nicht alles, was in der Welt Gottes sein wird und wie Gott nun im Einzelnen auch genauso ist. Natürlich, das Innerste Gottes ist geoffenbart am Kreuz. Das Wichtigste wissen wir. Der Herr Jesus sagt im hohepriesterlichen Gebet, ich habe ihnen deinen Namen, dein Wesen geoffenbart. Und das ist, dass Gott nur Licht ist. Keinerlei Finsternis in ihm. Gott ist Gnade, ist Barmherzigkeit. Gott ist Liebe. Und diese Liebe wird nie aufhören. Also das Wichtigste wissen wir. Es ist nicht so, dass er der unbekannte Gott geblieben ist, sondern ich habe ihn deinen Namen geoffenbart. Das heißt, das alles Entscheidende wissen wir. Aber wir wissen vieles nicht im Detail, wie sich das nun genau entfaltet und auswirkt. Und so bleibt es trotz der Offenbarung Gottes für uns bei so manchen Fragen. Schauen wir uns einmal diesen Schlussakkord, der uns von Andreas Schäfer vorgelesen wurde, in drei Punkten an. Die Fristen der letzten Zeit. Dann haben wir einen zweiten Punkt, das Ergebnis der letzten Zeit. Und in einem dritten Abschnitt wollen wir über die Notwendigkeit einer persönlichen Entscheidung in der letzten Zeit uns Gedanken machen. Also fangen wir an mit den Fristen der letzten Zeit. Ich weiß nicht, als Sie bei der Schriftlesung gehört haben, dass da gesprochen wird von 1290 Tagen bis 1335 Tage, dass Sie gesagt haben, alles klar, weiß sofort Bescheid, um was es da geht. Nun gut, die Teilnehmer unseres Seminars Prophetie und Endzeit, wir haben jetzt ja 10, 11 Einheiten über den zweiten Teil des Buches Daniels gehabt, die müssten eigentlich so ein bisschen was damit anfangen können. Aber so der durchschnittliche Bibelleser, wenn er denn solche Passagen überhaupt liest, der steht ja etwas ratlos vor diesen genannten Zahlen. Aber sie werden nun mal genannt und alles, was Gott offenbart, soll uns auch beschäftigen. Ich betone das ja immer wieder. Manche meinen ja, sie können so ein bisschen Rosinenpickerei machen oder sie können selber sagen, was wichtig ist oder was nicht wichtig ist oder was angeblich schon keiner verstehen kann. Das ist nicht so. Gott hat uns die Bibel gegeben, er hat sie bewahrt über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, eine ganz spezielle Inspirations- und Offenbarungsgeschichte. Wir haben das Wort Gottes als göttliche Offenbarungsurkunde. Und das ist das Wort, mit dem wir uns auseinanderzusetzen haben, in der ganzen Breite. Natürlich mit den Schwerpunkten, die auch das Wort Gottes setzt. Aber es steht uns nicht zu sagen, das interessiert mich nicht, das will ich nicht wissen, das beachte ich nicht, das lese ich nicht. Das geht so nicht, das ist eine Missachtung Gottes. Das ist ja dem Grunde nach, ich habe das schon manchmal gesagt, bringt man ja damit eigentlich mit dieser Haltung zum Ausdruck, das hättest du behalten können, das interessiert mich nicht. Das will ich nicht wissen. Das ist für mich irrelevant. Also schauen wir uns diesen vielleicht wenig ausgelegten Text an. Die Fristen der letzten Zeit. Es ist Daniel, der immer noch an seiner Gebetsstätte am Tigris steht. Und er belauscht sozusagen, es ist eigentlich ein Geschenk Gottes, das Gespräch zwischen drei Engeln. Einer steht am recht an der rechten Seite des Ufers, einer an der linken Seite des Ufers. Und der entscheidende Engel, der schwebt, oder ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll, es heißt einfach, er ist über dem Tigris. Er muss ja dann irgendwie schweben. Und jetzt steht er nicht irgendwo, sondern er steht so da. Er schwört bei dem Ewigen. Er steht so da. Gut, ich habe mir überlegt, ob er vielleicht auch so da steht. Aber irgendwie, man spürt das, das passt nicht. Die Faust nach oben gereckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es steht nicht dabei. Ja, der sozialistische Gruß und die kommunistische Faust, die ist immer vorwärts, nimmer zurück. Ja, bis zur Katastrophe. Aber bei Gott nach oben kommt nicht die Faust, sondern kommt die geöffnete Hand, kommt die Hand, die nach oben offen ist, die zeigt, wir hängen von dir ab. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und nun lesen wir einmal nochmal Vers 6. Wie lange, so könnte man besser übersetzen, dauert es, bis diese erstaunlichen Vorgänge, also die er jetzt in der vierten Vision gezeigt bekommen hat, aber vielleicht auch ganz grundsätzlich in dieser Offenbarung, die Gott Daniel in den vier Visionen gegeben hat. Wie lange dauert es, bis diese erstaunlichen, staunenswerten, vielleicht auch seltsamen, kaum verständlichen Vorgänge ein Ende haben? Man müsste vielleicht auch den Schwerpunkt vom Hebräischen so drauflegen, wann hört das endlich auf? Wann macht es endlich den entscheidenden Schritt? Und nun kommt eben dieser Mann in leinenen Kleidern und hob, so heißt es im Text, seine rechte und linke Hand auf gegen Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Alles klar? Da ist auch so, Gott gibt manchmal Antworten, wo du denkst, also jetzt weiß ich bald noch weniger wie vorher. Bei Jesus ist es noch krasser. Da wird er was gefragt und er antwortet etwas, was du denkst, hat er die Frage nicht verstanden? Was ganz anderes. Aber Gott weiß es halt besser und Gott in einer viel größeren Tiefe und er kommt zum entscheidenden Punkt. Also da sind jetzt die komischen 3,5 Zeiten, wenn man das mathematisch zusammenzählt. 3,5 Zeiträume, es sind 3,5 Jahre. Ja, und ab wann soll das laufen? Wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Also eine seltsame Antwort. Nach dem Ende der Zerstreuung, wir müssen jetzt auslegend sagen, es geht nicht um die babylonische Diaspora, um das babylonische Exil, sondern um das Exil, das im Jahre 76 bis 70 seinen Anfang nahm und das bis in unsere Zeit eigentlich geht. Denn da wurde ja nach dem jüdisch-römischen Krieg schon viel jüdisches Volk in die Welt zerstreut und dann Bar Kochba-Aufstand noch mehr und eigentlich von der jahrhundertelang, das Land wurde öde, war Israel als Gerichtsbeiseitesetzung in der Diaspora. Naja, und ab dem Ende der Zerstreuung, 3,5 Jahre, ja, wann endet denn die Zerstreuung? Na, sie hat begonnen zu enden und deswegen ist Israel der Feigenbaum, das ganz besondere Zeichen, es geht der Wiederkunft des Herrn entgegen. Es ist das markanteste Zeichen, das der Herr in seiner Endzeitrede nennt. Wenn ihr stehen seht, den Feigenbaum. Und dieser Feigenbaum, der hat eben Entwicklungsstufen. Erst kommt er an seinen Ort, dann hat er erst einen staatlichen Bau, dann einen kulturellen Hintergrund, ein religiöses Leben und am Schluss sogar geistliches Leben. Er hat sogar Geist Gottes, also wirkliche Feigen. Jetzt, ab wann begann das Ende? Früher habe ich immer gesagt 1948 mit der Staatsgründung. Heute neige ich eher mit dem Beginn der ersten Aliyah 1882. Aber es heißt ja nicht, ab dem Beginn des Endes der Zerstreuung sind es noch 3,5 Zeiten, sondern wenn die Zerstreuung ein Ende haben wird. Und wir müssen feststellen, dass viele Juden noch außerhalb Israels sind. Es ist gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, wer ist ein Jude? Aber jedenfalls, so wie das normalerweise auch von den Juden selber definiert ist, ist mindestens die Hälfte noch gar nicht in Israel. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo Gott sagt, jetzt hat die Zerstreuung ein Ende gefunden. Das hängt meines Erachtens eng mit dem Tempelbau zusammen. Jetzt ist wieder der Schem, Yahweh, der Schem Gottes an dem Ort, an dem Gott ihn im alttestamentlichen Bund vorgesehen hat. Und dann ist aber noch nicht alles zu Ende, sondern dann kommen diese 3,5 Zeiten. In der Offenbarung finden wir diese 3,5 Jahre wieder, mit 1260 Tagen. Wir finden sie wieder mit 42 Monaten. Sie werden, wenn Sie in der Schrift forschen, diese eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit auch in Daniel 7 finden. Das ist es, die Zeit, wo das kleine Horn die Heiligen verfolgt. Und das Gleiche sagt Offenbarung 12. Also man merkt mal, wie die Schrift miteinander korrespondiert und dass die Schrift durch Schrift ausgelegt werden muss und dass die Schrift nur durch Schrift verstanden werden kann. In Offenbarung 12, da haben wir ja das Drachenkapitel. Das Drachenkapitel, da kommt der Drache, der kämpft mit dem Erzengel Michael. Da haben wir schon mal wieder Krieg im Himmel. Da fliegt er da aus seinem, verliert er sein Zugangsrecht. Und dann verfolgt er Israel, das endzeitliche Israel. Und das flieht in die Wüste. Und wir haben dieser Tage schon beachtet, das könnte mit Jordanien zusammenhängen. Denn Daniel 11 sagt ja, wer diesem Antichristen am Ende der Tage entkommen wird. Und dann werden Gebiete genannt, die im heutigen Jordanien liegen. Unter anderem das biblische Bosra. Und das biblische Bosra ist nichts anderes als das, was wir heute Petra nennen, die Felsenstadt der Nabatäer. Also ist ganz spannend und ganz interessant. Also am Ende wird es noch einmal eine Verfolgungszeit geben und Daniel, Offenbarung 12, greift das auch auf und sagt, auch die Frau wird verfolgt werden vom Drachen eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also am Ende gibt es 3,5 Jahre unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit, eine verschärfte antichristliche Zeit, aber dann erkennt Israel den, den sie durchstochen haben, und dann werden sie nach ihm rufen und er wird kommen, wird sein Volk erretten und wird das Reich aufrichten. Und das erklärt uns jetzt auch ein bisschen, ich hoffe, dass es das erklärt, was es jetzt mit den anderen komischen Zahlen in diesem Textabschnitt auf sich hat. Jetzt heißt ja da, von der Zeit an, da das tägliche Opfer, Vers 11, das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, und da muss man nur in die Vorerfüllung und in die Teilerfüllung gucken, das war, dass ein Zeus-Altar in den Tempel in Jerusalem gestellt wurde. Und dass der Gott der Festung, so wird er in Daniel 11 genannt, der höchste Gott der Römer und der Griechen, dass der dort geehrt wurde und dass auf einer neuen Brandopferplatte Schweine geopfert wurden. Es wurde also das Heiligtum entweiht. Genau diese Frist, 2300 und Abendmorgen, das sind 1150 Tage, so hat es sich in der Makkabäerzeit erfüllt. Aber der Herr sagt, das wird am Ende der Tage nochmal so sein. Wir haben schon darüber gesprochen in diesen Tagen. Wenn ihr stehen seht, den Gräuel der Verwüstung, und da sagt uns 2. Thessalonicher 2, was das sein wird, der kommende Gesetzlose, der wird sich in den noch zu bauenden Tempel setzen und erklären, er sei Gott. Nun gibt es manche, die sagen, naja, das ist doch die Gemeinde. Das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Wie kann man sich in den Tempel der Gemeinde setzen? Muss man Leiter der langen Steinbauer Höhe werden? Das wäre vielleicht zu wenig. Muss man Papst werden? Das wäre auch nicht der Tempel in dem Sinn. Das geht gar nicht und ist auch kein Zeichen. Wenn ihr stehen seht, den Gräuel der Verödung, dann flieht. Weil dann kommen diese 3,5 Zeiten, diese 3,5 Jahre. Und jetzt sagt uns unser Text, dass dann von diesem Zeitpunkt ab an 1290 Tage vergehen. Und wohl dem glücklich. Aschrei, also eine Seligpreisung, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Also jetzt sind dann die 3,5 Jahre um, die haben ja noch gar nicht begonnen, ja. Die letzten 3,5 Jahre, da kommt der Herr wieder. Und das ist eine Drangsalszeit. Und jetzt sagt die Schrift, ja, und wenn du 1290 erreichst oder gar 1335 von hier angerechnet, glückselig bist du. Es scheint so zu sein, dass der Herr kommt, aber dann kommt nicht alles sofort auf einmal. Dann kommen Auferstehungen der Gerechten des alten Bundes, dann werden Gerichte stattfinden, dann wird eine Restauration sein. Also es ist nicht so, dass Gott da auf den Knopf drückt und sofort sind alle Gegebenheiten des Reiches da, sondern Step by Step, auch wenn es relativ schnell geht. Und da werden uns eben solche Fristen genannt. Nun, wir kommen zum zweiten Punkt, das Ergebnis der letzten Zeit. Was kommt eigentlich raus? Was kommt eigentlich raus? Ja, es kommt eine neue Welt raus. Die Wehen der Endzeit, die ganze Drangsalszeit, aber auch die ganze Zeit des Gerichts und des Arbeitens Gottes mit seinem widerspenstigen Volk, Modell für alle Menschen, auch für uns, hat ein Ziel. Und zwar nicht den Untergang und die Verwerfung oder Vernichtung oder gar ein ewiges Gericht, sondern die Errettung, die Herstellung, dass das Volk Gottes zum ersten Mal wirklich brauchbar als Priestervolk und Licht für die Nation für Gott ist. Was kommt raus? Was ist das Ergebnis von alledem? Aber jetzt in Vers 8 möchte Daniel noch genaueres wissen. Er sagte, und ich hörte es, aber ich verstand es nicht und sprach, mein Herr, was wird das Ende davon sein? Also im Sinne von, was ist das Ergebnis davon? Es interessiert ihn noch genauer, wie ist denn das mit der Auferstehung, mit dem ewigen Leben? Was ist, wenn man stirbt, die Verdammnis, die neue Welt Gottes? Das ist ihm alles viel zu knapp. Du wirst ruhen und am Ende der Tage auferstehen. Herr, kannst du noch ein bisschen genauer sagen, wie wird das Ruhen aussehen? Geht uns doch auch so. Manches wissen wir nur summarisch oder in großen, groben Linien und Gott lässt uns darüber im Unklaren. Und so geht es dem Daniel auch. Aber die Antwort Gottes gibt ihm auch nicht eine weitere Offenbarung oder ein weiteres Verständnis, sondern Vers 9 heißt es aber nur, er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Das heißt nicht, dass die es damals gar nicht verstanden haben, aber dass es eine fortschreitende Offenbarung gibt, vor allem durch das Kommen Jesu und die Sendung des Geistes und mit dem Fortschritt der Heilsgeschichte. Und je weiter das geht, desto tiefer und besser kann man durch die Gnade Gottes Daniel verstehen. Viele werden es durchforschen und die positive Erkenntnis wird sich mehren. Da gibt es aber eine Bedingung. Da steht nicht geschrieben, viele werden wissen, dass es ein Buch Daniel in der Bibel gibt. Und dann werden sie es viel besser verstehen, Stück für Stück. Nein, sondern werden es durchforschen. Das heißt, Gott sagt, ich möchte, dass du deine Liebe zu mir auch, neben anderen Dingen, der tätigen Liebe, Versöhnungsbereitschaft, Vergebungsbereitschaft, im Ausleben der Liebe Christi, ich möchte, dass du, und das ist ein Echtheitskennzeichen, deine Liebe zu mir auch darin zeigst, dass du dich für das interessierst, was ich sage. Wie meinst du denn das, Herr? Warum steht es da? Warum brauche ich so komische Fristen? Und was habe ich davon, wenn der Daniel gesagt bekommt, du wirst ruhen und am Ende der Tage auferstehen? Was hat es mit mir zu tun? Ja? Und all diese Dinge, das ist nicht ein gereiftes Christsein. Am Anfang mag ein das und braucht ein das auch nicht weiter zu interessieren, aber es ist erstaunlich, wie der Apostel Paulus ganz früh die Gemeinden unterrichtet hat über Israel, über den Heilsweg und über die Heilsgeschichte, auch über eschatologische Zusammenhänge. Nehmen Sie etwa die Paulus-Apokalypse 2. Thessalonicher 2. Da war der Mann an drei Sabbaten, also 15 Tage. Dann war er einige Monate weg und dann lesen Sie mal, was er da alles Ihnen schreibt, wie ihr wisst und worüber wir gesprochen haben. Und das habe ich euch doch schon erklärt. Wir hätten gesagt, ja, hast du denn eine Meise, Paulus? Glaubensgrundkurs aber auf keinen Fall mehr in den ersten 40 Jahren. Und wer die überlegt, der darf auch mal ein prophetisches Buch lesen, sagt Paulus. Nee, völlig falsch. Die Prophetie, das ist es. Das ist Jesus Christus, sagt die Offenbarung. Es geht um ihn, seine Pläne, seine Gedanken, seinen Willen, was er tut, macht, vorhat. Darauf kommt es an. Und da nimmt der Geist Gottes uns gleich hinein und sagt, also jetzt auch in die Vollen. Ran an die Ruder im Achter. Also natürlich geht Gott wie ein weiser Vater Stück für Stück mit Menschen einen Weg. Und nicht alles ist zu allen Lebensphasen gleich wichtig. Und natürlich, die Essentials stehen am Anfang. Aber ich leide darunter, dass viele gar nicht weiter wollen. Das ist der Hund, den man zum Jagen tragen muss. Das tut ein bisschen weh. Okay, also Sie gehören ja nicht dazu, sonst würden Sie sich das jetzt heute Morgen gar nicht antun. Geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Also am Ende gibt es ein wachsendes Verständnis. Es ist mit der Bibel nicht so wie mit dem deutschen Lehrbuch, dass du vorne gleich ein Inhaltsverzeichnis hast, hinten ein Stichwortverzeichnis und dass so Stück für Stück alles aufgebaut wird und du kannst so, das wird so, du musst nur lesen, ja? Sondern die Bibel ist ein Organismus, ist ein Geheimnis, das ist ein Verbergen und doch ein Offenbaren, aber man kann nicht mit dem menschlichen Verstand mit dem Kopf durch die Wand. Es ist eine Komposition, es ist ein Kunstwerk, es ist etwas Göttliches, es ist göttlich gehaucht. Das merken wir ja schon, wenn wir die Bibel lesen. Es ist ja schon ein Wunder, dass 66 Autoren in völlig unterschiedlichen Lebenslagen und Lebenssituationen und Zeiten so harmonisch in ein Ganzes von Gott bewegt werden, dass eine Gesamtoffenbarung ist. Das ist doch ein Wunder. Aber eins sagt die Bibel in jedem Fall, bei Gott laufen alle Dinge nicht irgendwie, sondern all sein Tun ist zielgerichtet und bringt das hervor, was er will. Der Ungehorsam des Geschöpfes kann das letztendlich nicht aufhalten oder ändern. Er kommt zum Ziel, er tut, was er will. Paul Gerhardt hat es in einer persönlichen Weise, er hat ja mit 30 gegen Krieg, etliche Kinder gestorben, Frau gestorben, Auseinandersetzung mit dem großen Fürsten, Kurfürsten von Berlin und da musste dann gehen, um seines Gewissens willen. Und er hat es ja, diese schweren Wege im 17. Jahrhundert erlebt, aber er hat auch in dem Lied, das sich am Psalm 37 orientiert, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, in den Strophen 4 und 5, dass Gott alles lenkt und dass Gott ein Ziel hat und auch in der persönlichen Führung die Dinge so gestaltet, dass es zum Ziel kommt. Das gilt auch für unser Leben. Also unser Leben ist ja, ich weiß ja nicht, wie Ihr Leben verlaufen ist, aber die wenigsten Biografien sind ja irgendwie schnurgerade. Da gibt es ja so viel Abwege, Zwischenwege. Also es ist irgendwie ein Chaos. Und wenn du nicht im Glauben stehst, denkst du eigentlich, das verläuft ja irgendwo und irgendwie. Ich bin ein Spielball. Ich habe mich nicht mal selber im Griff. Und Gott sagt, hinter allem stehe ich. Und obwohl ich dir deinen Willen lasse, werde ich alles so ineinander fügen auf der ganzen Welt, dass das rauskommt, was ich mir von Ewigkeit her mit dir vorgenommen habe. Das ist ein Wunder. Das kann nur Gott. Paul Gerhardt, Strophe 4 und 5 des angeführten Liedes. Weg hast du aller Wegeln, an Mitteln fehlt dir's nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was den Kindern ersprießlich ist, willst tun. Und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Das ist genau die Botschaft. Aber Gott wird alles souverän zum Ziel führen und trotzdem braucht es unsere Beteiligung und innere Entscheidung. Ich muss sagen, ja, was denn jetzt? Hast du aus allen Rohren geschossen, dass Gott alles in der Hand hat, dass Gott alles lenkt und dass Gott zu seinem Ziel kommt. Und jetzt kommst du so im Kleingedruckten des Vertragstexts und sagst, ja, das ist schon so, aber da gibt's noch ein kleines, also muss man auch lesen, es liegt jetzt doch an dir. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Wir kriegen das logisch nicht ganz zusammen. Aber die Bibel bezeugt dieses Spannungsfeld. Es liegt alles am Herrn, das ist die zentrale Wahrheit. Es ist alles Gnade. Und doch will die Gnade uns bewegen und unser Herz mitnehmen. Es ist auch auf dieser Ebene nur betrachtet, auch unsere Entscheidung. Und deswegen komme ich zum dritten Punkt, die Notwendigkeit einer persönlichen Entscheidung in der letzten Zeit. Und jetzt hat man den Eindruck, dass hier so eine doppelte Prädestination in diesem Vers 10 vorkommt. Also Vorherbestimmung, also das ist klar, Gott hat gesagt, der marschiert so und der marschiert so, Punkt. Und anders können sie nicht. Wir lesen mal Vers 10. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Also das ist die Gruppe, die Gott für einen guten Weg vorgesehen hat. Die werden wachsen durch die Schwierigkeiten in der letzten Zeit. Die haben einen Heilsweg. Für die wird es zwar auch hart werden, aber kurz, aber dann gut. Es hätte Gott, viele werden, es wird nicht anders sein. Und dann kommt scheinbar die doppelte Prädestination für die andere Gruppe, für den Unheilsweg. Aber die Gottlosen, die werden weiter, müsste man sagen, gottlos handeln. Die Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Wörtlich heißt eigentlich Raschim die Frevler. Die Frevler freveln weiter und sie verstehen auch nicht. Und die Klugen, die verstehen auch, was geschieht. Also hier wird eine Spirale nach oben geschildert, die quasi schon auf einem guten Weg sind. Für die geht es verständnismäßig, erkenntnismäßig in Liebe und im Erkennen Gottes weiter, auch durch schwierige Verhältnisse. Dann gibt es aber andere, die Raschim, die Gottlosen, die gottlos heißt ja nur los von Gott, ohne Gott. Das ist ja, was Adam und Eva mit der roten Karte Gott gegenüber gezeigt haben. Du bist des Spielfeldes verwiesen, wir wollen fortan ohne dich. Das ist gottlos. Man muss es nicht in einem bewussten Akt machen. Der Mensch ohne Gott, der nicht nach Gott fragt und der nicht in Gottes Wort und Gottes Offenbarung sucht, der lebt ja schon gottlos, auch wenn er sich dessen vielleicht gar nicht bewusst ist. Ja? Und jetzt gibt es diese Prädestination scheinbar, vorherbestimmt zum Gericht, die werden weiter gottlos handeln. Ja, es wird noch schlimmer werden, wird noch viel schlimmer werden. Also in den letzten Tagen werden wir, jetzt muss ich ein bisschen höher gehen, sonst bohrt sich mein Finger ins Pult. Es wird so sein. Es ist angekommen. Es gibt eine Gruppe, kleine Gruppe, die wird sich gerade durch die letzte schwierige Zeit sozusagen durch die Gnade Gottes vertieft nach zu Gott zum Licht bewegen. Und es gibt eine andere Gruppe, die wird absteigen. Die ist schon im Abstieg, aber die wird noch weiter absteigen. Jetzt müssen wir natürlich sagen, dass die Bibel eigentlich nicht diese Prädestination in diesem Sinn lehrt. Man unterstellt es ja immer ein bisschen dem Calvinismus, das mag jetzt nicht unser Thema sein, aber es ist nach der Bibel so, dass nicht Gott die einen auf den Heils- und die anderen auf den Unheilsweg zwingt, sondern vielmehr achtet Gott die Persönlichkeit und die vorher getroffenen Entscheidungen. Allerdings macht er eines, er sagt, um mal auf der negativen Seite zu bleiben, du hast jetzt 100-mal Nein zu mir gesagt und jetzt musst du diesen Weg auch gehen. Also es gibt ein Dahingegebensein. Wer auf Gott nicht hören will, ihm nicht gehorcht, gottlos lebt, versteht nicht und wird, wenn er nicht umkehrt, irgendwann gar nicht mehr verstehen. Also da ist ein verstärkender Faktor, ein Prozess, eine innere Abschottung. Er will nicht und irgendwann kann er auch nicht mehr. Das ist eine sehr ernste Sache. Das gilt fürs ganz Generelle in Bezug auf das Heil. Das gilt aber auch, selbst für die, die grundsätzlich auf dem Heilsweg sind, in einzelnen Fragen. Ich habe das also mehrfach erlebt, dass Menschen, ich will jetzt nicht sagen, um was es ging um einzelne biblische Frauen, sie haben aufgrund ihrer persönlichen Lebenssituation in ihrer Familie oder sonst wo Gott widerstanden über viele Jahre. Und dann habe ich erlebt, dass, was ihnen zunächst klar war, dass das gegen Gott ist, das wurde ihnen im Laufe der Zeit selber immer unklarer. Und am Schluss haben sie sogar ihren Irrweg verteidigt von der Bibel her. Also das ist eine partielle Blindheit, ein blinder Fleck, das gibt's auch. Aber hier geht es ums Generelle, Raschim, die ohne Gott leben wollen. Wir sehen das zum Beispiel beim Pharao. Was hat Gott doch alles aufgefahren, um den Mann auf den rechten Weg zu bringen? Also, ich habe sowas noch gar nie erlebt, Sie? Sowas noch nie erlebt. Möchte es auch nicht erleben. Mit den Beulen, mit den Fröschen, mit den Stechmücken. Vieh habe ich keins, aber Schnitzel esse ich gern. Also wäre auch nicht gut, wenn die alle weg wären. Und was macht der? Er kehrt nicht um. Und dann lesen wir immer wieder, aber der Pharao verstockte sein Herz. Kaum ging es wieder ein bisschen besser, aber der Pharao verstockte sein Herz. Und dann heißt es eben auch zigfach, weil er den Point of No Return überschritten hat, Da verstockte der Herr sein Herz. Es gibt einen Punkt, wo du, wenn du lang genug Nein sagst, sagt Gott, jetzt musst du auch bis zu Ende gehen. Pädagogik Gottes, das hat auch seinen Sinn und sein Ziel, das ist auch nicht das letzte Wort. Aber für eine gewisse Zeit, jetzt musst du bis zur Katastrophe auf diesem Weg weitergehen. Und in so einer Zeit leben wir ein bisschen, ich kann das nur ganz kurz um der Zeit willen anreißen. In Römer 1 heißt es ja, dass sie Gott nicht ehrten als Schöpfer, und so weiter, hat er sie 1,24 dahingegeben, 1,26 dahingegeben, 1,28 dahingegeben. In dieser Zeit leben wir und dazu gehört auch ein, jetzt musst du diesen Weg bis zum bitteren Ende gehen. Du hast so lange Nein gesagt, jetzt verfinsterst du in deinem Denken. Das ist eine ganz ernste Sache, dieses Dahingegebensein. Sie müssen jetzt tun, was sie tun wollen. Wir finden das auch in der sogenannten Paulus-Apokalypse, diesen Point of No Return. Sie können das mal in Ruhe lesen. Da heißt es, die vorige Praxis, also das, was die Entscheidung des Geschöpfes ist, sie haben die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen. Sie haben sich gegen Gottes Reden und Wirken gesperrt. Nein, 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 nein. Also das Nein kann natürlich kann auch nonverbal sein. Also ein Nein ist, dass man Gott ignoriert. Nein, nein, nein. Point of no return. Deshalb sendet ihnen Gott eine Energie des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Das heißt, sie wollen nicht und dann gibt es einen Punkt, da können sie nicht mehr. Ein bisschen sieht man das ja in der Geschichte immer wieder, dass Völker und Gesellschaften und Menschen bestimmte Wege eingeschlagen haben und am Anfang wäre irgendwie es noch möglich gewesen. Am Schluss, das verhärtet sich immer mehr. Ich habe gern das Bild, die Mauer kommt auf den Wagen zu und der Fahrer und der Beifahrer, die auf diesem Holz- und Irrweg und Unheilsweg sind, die sagen nicht, jetzt müssen wir aber bremsen und umkehren, sonst endet es böse, sondern das erlebt man in der Geschichte immer wieder, jetzt gibt man nochmal richtig Gas. Bis zur totalen Katastrophe. Du denkst, es gibt's doch nicht. Wenn du das später betrachtest, denkst du, es gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Statt, es gibt's auch in einzelnen Leben, statt dass eine Umkehr stattfindet, nein, jetzt erst recht. Das gilt übrigens auch beim Sterben. Wir sind ja heute im Ewigkeitssonntag. Das ist nicht das, die Entscheidung, was da geschieht, ob wir ins Licht gehen zum Herrn oder ob wir in einen der dunklen Bereiche der Totenreiche gehen. Das ist die konsequente Fortsetzung unserer eigenen Entscheidung in diesem Leben. Im Prinzip verlängert sich die Lebenslinie einfach auch in die transzendente Welt. Die Entscheidung ist vorher gefallen. Und wenn wir jetzt den Daniel mit seinen Vorentscheidungen anschauen, Vers 13, dann hat er ja eine besondere Verheißung. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe. Ruhen heißt nicht, dass er schläft. Es ist nur bezogen auf den Druck, den er in der Welt hat. Ich könnte mir den Weg Daniel so vorstellen, das knalle ich ihn jetzt einfach mal hin. Die biblischen Belege müssen wir uns um der Zeit willen sparen. Er geht also ins Totenreich. Vor Christi Auferstehung mussten alle Menschen, auch die Gerechten des alten Bundes, ins Totenreich. Aber er geht nicht in irgendeinen der dunkelsten Örter, sondern in den sogenannten lichten Teil des Totenreichs, in Lukas 16 Abrahams Schoß genannt. Da ist das Untersuchungsgefängnis zwar auch Untersuchungsgefängnis, aber die Haftbedingungen sind sehr gut. Auferstehung Jesu, dann heißt es in Matthäus 27, dass sich viele Gräber aufgetan haben und ich gehe davon aus, dass die Heiligen des alten Bundes und auch Daniel dann mit Christus aufgefahren sind. Das Paradies ist jetzt oben. Paulus sagt, er wurde bis ans dritte Paradies entrückt, 2. Korinther 12, sodass sich Daniel jetzt in der Wolke von Zeugen beim Herrn sehen und dass wir ihn eines Tages, wenn der Herr kommen wird, begegnen werden und er wird zu den Heiligen gehören und dann ist sozusagen sein Ruhestand in Anführungszeichen wieder vorbei, wenn die Heiligen mit Christus herrschen werden in seinem Reich. Also ruhen heißt nicht schlafen. Jetzt wollen wir noch ein paar Minuten darauf verwenden, was hindert eigentlich den Aufzug nach unten zu verlassen, diese Spirale, in der man sein kann. Ich habe so Spiralen auch schon erlebt. Also nicht so ins Absolute, aber es gibt so Dinge, da hast du dich verrannt. Kennen Sie das auch? Und bevor du nicht einen Bruch machst, geht es immer weiter. Du verstrickst dich immer mehr. Es wird immer schwieriger. Das ist so partiell. Also was hindert uns? Ich habe mal ein biblisches Beispiel genommen, Matthäus 21. Da kommen ja die Tempelaristokratie zum Herrn. Er lehrt im Tempel die hohen Priester, Mehrzahl, weil die Römer sie ein- und abgesetzt haben. Und die Ältesten, aus welcher Vollmacht tust du das? Achtung, wer Gott etwas fragt, Gott zurückweist, ist nachher nie mehr derselbe. Es geht entweder in der Spirale, eins nach oben oder eins nach unten. Man bleibt nicht derselbe, wenn man Gott begegnet ist, auch in einzelnen Fragen nicht. Es ist immer Dynamik. Also sie fragen was. Aus welcher Vollmacht tust du das? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus antwortet, ich will euch auch eine Sache fragen. Wenn ihr mir die sagt, will ich euch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Jesus macht jetzt was sehr Schönes. Die hatten nämlich bei Johannes dem Täufer, obwohl es klar war, er war von Gott gesandt, haben sie sich verweigert. Also haben sie zu Gott Nein gesagt. Jetzt gibt er ihnen mit seiner Frage die Chance, das zu korrigieren, was sie ja schon irgendwo wussten und ahnten. Und also die Möglichkeit, umzukehren, zu Fehlern der Vergangenheit zu stehen, ja, war wahrscheinlich doch von Gott gesandt. Jetzt, was machen die? Der Herr sagt, war er vom Himmel oder von Menschen? Da dachten sie bei sich selbst, das ist ein gottloses Denken. Gott wird nicht einbezogen. Wie denken die schlauen Leute der Tempelaristokratie vor 2000 Jahren? Sagen wir vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr dann nicht geglaubt? Ja, schlecht. Sagen wir von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten. Auch schlecht. Denn sie alle halten Johannes für einen Propheten. Also aus Menschenfurcht, Unaufrichtigkeit, Angst vor Ansehensverlust wollen sie nicht umkehren. Und was machen sie in ihrer Schlauheit? Wir wissen es nicht. War eine Lüge. Und dann sagt Jesus, wenn ihr innerlich nicht bereit seid, euch für das Reden Gottes zu öffnen, dann kann ich euch auch nicht weiterführen. Dann sage ich euch auch nicht, aus wessen Vollmacht ich das tue. Aber typisch Gott, er gibt gleich anschließend nochmal eine Chance. Denn in Matthäus 28 folgende, öffnet er ihnen sofort wieder eine Tür. Er erzählt ein Gleichnis, wie ein Vater zwei Söhne hat und sagt, sie sollen das und das tun. Der eine sagt, nein, und nachher gereut es ihn und er geht doch hin und tut's. Und der andere sagt, ja, aber macht's nicht. Ja, jetzt, gerade war ja die Sache mit dem Gleichnis, das wir gehört haben. Da hätten ja die Pharisäer und die Hohepriester und die Ältesten sagen können, wir haben ja noch eine Chance, guck mal, der erste Sohn sagte auch zunächst Nein und nachher ist doch hingegangen. Und Jesus fragte sie ja, wer tut den Willen des Vaters? Ja, der Erste. Das hätten sie ja tun können. Aber auch diese Chance haben sie verstreichen lassen. Daniel ist ein wunderbares Modell. Wir kommen in die Schlussgerade für einen fortschreitenden Heilsweg, wie Step by Step, Step es nach vorne geht. Und die Frage ist natürlich schon, auf welchem Weg wir unterwegs sind. Ich hoffe mal, die meisten, die hier im Gottesdienst sind, sind nicht auf dem Holzweg, sondern auf einem Heilsweg. Extremen Fall habe ich mal von einem Bruder gehört. Eine Glaubensschwester kommt zu ihm, sagt, ich bin vor Jahrzehnten zusammen mit anderen Freundinnen zum Glauben gekommen. Und ich bin eigentlich im Wesentlichen im Glauben gar nicht gewachsen, gar nicht vorangekommen. Und bei den anderen ist so viel geworden. Was ist bloß los? Was mache ich falsch? Und das ist jetzt ein extremer Fall. Und der Bruder bekommt in der Nacht in einem Traum gezeigt, wie diese Schwester als junges Mädchen oder als junge Frau entweder eine Totgeburt oder hat sie selber getötet, heimlich auf dem Friedhof beerdigt. Ich glaube sogar zwei Kinder. Und das sagte ihr am nächsten Tag. Und das hatte die so völlig verdrängt. Und dann hat sie das bekannt und dann hat sie da ausgepackt. Die hatte quasi jahrzehntelang eine Blockade, weil sie sich da gegen Gott gestellt hat. Und wie schön ist, wenn man doch umkehren darf. Und die Dinge, die Gott einem zeigt, außer, schauen Sie mal, David, der war ja, als ich es wollte verschweigen, sein Ehebruch und Auftragsmord, da stöhnte ich. Da war ich auf der Spirale nach unten, ich habe es ja selber kaum ausgehalten. Und dann kommt Nathan und dann lesen Sie mal, aber als ich es bekannte, die Gnade Gottes, er ist in die offenen Arme neutestamentlich von Jesus gelaufen. Es ist nicht wunderbar, dass man diesen Aufzug verlassen kann nach unten und in den Jesus-Aufzug einsteigen kann nach oben. Jederzeit Keiner ist verdammt, seinen Weg zu gehen. Aber man muss Gottes Angesicht suchen, wie es diese Frau getan hat. Die hat gefragt, was ist in meinem Leben los? Man muss sich ins Licht stellen. Man muss zu Jesus kommen. Um in den Jesusaufzug zu steigen, muss man zu Jesus kommen. Dann geht's nach oben, durch Umkehr. Ich kann nicht im Fahrstuhl nach unten stehen bleiben und sagen, irgendwie wird's schon mal werden. Es wird nicht werden. Es geht tiefer und tiefer und tiefer. Aber ich darf aussteigen durch die Gnade Gottes und die Fahrtrichtung wechseln. Petrus hat das erlebt, wie sein geistliches Leben blockiert war durch sein dreifaches Verleugnen. Und da ist der Herr auferstanden. Ja, der Herr ist auferstanden. Ich habe ihn ja verleugnet. Ich weiß nicht, der hat sich immer gefreut und nicht gefreut. Was passiert jetzt? Und wie wunderbar Jesus ihn aufnimmt, die Arme ausbreitet, das Gespräch mit ihm führt und ihn einsetzt. Er hat ihn verleugnet. Gott hat ihm vergeben. Er hat den Aufzug in dieser Frage gewechselt, hin zum Jesusaufzug, zur Spirale nach oben. Und was hat Gott dann durch diesen Mann alles wirken können? Und das möchte ich uns heute ins Herz reden, dass wir voranschreiten in einem guten Sinn durch die Gnade des Herrn, dass wir diese besonderen Gegebenheiten und diese besonderen Zeiten unserer Welt als Chance sehen zum Zeugnis und zur Spirale nach oben durch die Gnade Gottes. Und dass dort, wo wir in einer Spirale nach unten sind, und möge es Gott schenken, dass keiner hier ist, der ganz grundsätzlich als Raschim den Holzweg geht. Aber dass dort, wo wir vielleicht in einzelnen Bereichen diesen Weg gehen, aussteigen und in den Aufzug nach oben einsteigen. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, danke, dass du Anlauf um Anlauf nimmst, um uns zu gewinnen. Du hast ein ungeheures Liebesengagement. Du investierst und du lässt dich nicht entmutigen. Wenn ich es mit mir selber zu tun hätte, ich hätte schon längst gesagt, ach was, bringt doch alles nichts. Hoffnungsloser Fall, das sagst du nicht. Und das sagst du bei niemand. Und das sagst du auch nicht bei deiner Gemeinde, bei deinem Volk, bei der ganzen Welt. Bei dir gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und egal wie tief und wie viele Spiralen wir schon nach unten gefahren sind und gesunken sind, bei dir kann man aus- und einsteigen. Aussteigen aus dem Aufzug nach unten, einsteigen in die Spirale des Heilswegs, des Jesusweges nach oben. Und es ist so wunderbar, dass wir ganz neu und immer wieder neu Glückseligkeit, Gnade, Vergebung erfahren dürfen, dass wir frei und fröhlich wieder unseren Weg gehen können und sagen können, Herr, hier bin ich, dir will ich gehören, dir will ich dienen. Und das schenkt uns gerade in den bedrückenden Verhältnissen unserer Zeit, die zunehmend uns herausfordern. Gepriesen seist du. Amen. Also.